Ja, der dritte und abschließende Teil unserer Predigtreihe, dürfen sich Christen wehren? Bevor ich auf das Thema Obrigkeit nochmal tiefer eingehe, ich habe es ja letzte Woche nur angerissen, möchte ich noch etwas zu dem Thema Pazifismus sagen. Ein überzeugter Pazifist sagt ja, mein zumindest, dass seine pazifistische Einstellung den Frieden fördert. Ich möchte das heute einmal hinterfragen und tatsächlich hinterfragen, kritisch hinterfragen, fördert Pazifismus tatsächlich den Frieden? Der Pazifismus missbraucht genau genommen diesen Begriff Pazifismus, denn der wahre Pazifist, der wahre Förderer des Friedens ist nicht der, der dem Bösen tatenlos zusieht und hinnimmt, wie das Böse Frieden zerstört und Menschen Leid zufügt. Der wahre Pazifist, der den Frieden fördert, ist vielmehr der, der dem friedenszerstörenden Bösen wehrhaft entgegentritt und so den Frieden bewahrt oder wiederherstellt. Wer meint, man könne den Frieden durch Aussitzen bewahren, der nimmt die Wirklichkeit des Bösen in einer gefallenen Welt nicht ernst. Der ist ein religiöser oder auch politischer Schwärmer, der befindet sich jedenfalls nicht in Übereinstimmung mit der Schrift. Denn die Schrift lehrt nicht die Tatenlosigkeit. Nicht nur der macht sich schuldig, der einen anderen niedersticht, ihm die Kehle aufschlitzt oder ihn erschießt. Auch der, der tatenlos daneben steht oder nur seine eigene Haut in Sicherheit bringt, macht sich schuldig. Es ist ein Zeichen einerseits des totalen Egoismus, der totalen Selbstsucht unserer Zeit und auch einer bewussten Erziehung zur totalen Hilflosigkeit und Wehrlosigkeit, das von Seiten der Polizei und von offiziellen Sicherheitsexperten permanent indoktriniert wird: Rette vor allem deine eigene Haut. Egal, wo irgendwas in Deutschland geschieht, kommen immer die Polizei und sogenannte Sicherheitsexperten und sagen: Wegrennen, wegrennen, wegrennen. Das ist des Bürgers Pflicht. Speziell wir Deutschen sind nach dem Zweiten Weltkrieg systematisch auf diese Weise zu Feiglingen und Duckmäusern umerzogen worden. Wegschauen, wegrennen, nichts tun. Rette vor allem deine eigene Haut. Ihr Lieben, das ist nicht christlich. Das lehrt die Bibel nicht. Der Rat, immer wegzurennen, wenn es brenzlig wird, ist und ganz und gar nicht christlich. Die Bibel sagt, Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist christlich. Nicht weggucken und nicht wegrennen. Helfen ist christlich. Der also, der sich dem Bösen, wenn es sein muss, unter Einsatz seines eigenen Lebens entgegenwirft, der übt Liebe. Der hat Mut und der übt Liebe. Vom Wegducken, vom Wegrennen und nur um sich selbst in Sicherheit zu bringen, redet der Herr Jesus definitiv nicht. Ich muss allerdings für mich persönlich an dieser Stelle dazu sagen, dass ich mich ernsthaft frage, ob ich tatsächlich jemand helfen würde, der vorher ausdrücklich erklärt hat, dass er diese Hilfe nicht wünscht. Das sind so persönliche Überlegungen von mir. Grundsätzlich lehrt die Bibel, wir sollen helfen, wir sollen uns nicht wegducken, wir sollen mutig sein. Aber wenn jemand vorher zum Ausdruck gebracht hat, dass diese Hilfe nicht gewünscht wird im Notfall, ja, was mache ich dann? Das betrifft beispielsweise das Ehepaar, das ich zu Beginn dieser Predigtreihe im ersten Teil erwähnt habe, die ausdrücklich erklärt haben, dass sie sich lieber ausrauben, vergewaltigen oder ermorden lassen würden, statt sich zur Wehr zu setzen, und die einen solchen Unsinn gar noch für ein biblisches Gebot halten. Oder wenn jemand der Meinung ist, ich wollte nur herumballern oder ich wäre auch nicht besser als ein Verbrecher, wenn ich mich zur Wehr setzen würde, warum soll ich für Leute, die eine solche Auffassung haben, mein Leben oder meine Gesundheit riskieren? weiß ich nicht, im Einzelfall handelt man anders vielleicht. Im Einzelfall muss man individuell manchmal in Bruchteilen von Sekunden entscheiden, wie man sich verhält, ja. Ich bin ja meist überrascht von einer Gefahrensituation. Ich kann mich ja oft nicht da stundenlang oder auch nur minutenlang darauf vorbereiten. Ein Raubüberfall oder sowas kommt ja urplötzlich. Oder wenn ein anderer Mensch in Gefahr ist und, ja, was mache ich jetzt? Wie kann ich helfen? Wie soll ich helfen? Was mache ich jetzt am besten? Das muss man ja in Bruchteilen von Sekunden entscheiden. Von daher ist es auch ein bisschen Theorie und hypothetisches Denken, was ich hier anbringe, aber ich denke keinesfalls unwichtig, dass man sich darüber mal Gedanken macht. Was anderes ist es auch, wenn ich keine reelle Chance hätte, jemandem zu helfen. Konkretes Beispiel. Wenn zum Beispiel eine Gruppe junger Männer, wie es heute verschleiernd in den Medien bezeichnet wird, jemand zusammenschlägt oder gar ermordet, dann hätte ich nur eine realistische Chance zu helfen, wenn ich mit einer Schusswaffe ausgestattet wäre. Was soll ich denn tun? Da es in diesem Land aber verboten ist, dass ehrliche und nie straffällig gewordene Bürger eine Schusswaffe besitzen, könnte ich in diesem Moment wohl nicht viel mehr tun, als die Polizei zu rufen. Ich bin noch nie straffällig geworden. Also als Zeuge stand ich schon vor Gericht, aber nie als Angeklagter. Und ich darf in diesem Land keine Schusswaffe besitzen, zumindest unter sehr strengen Auflagen, Ausnahmen für Jäger im Schützenverein, die aber sehr strenge Ausnahmen haben, oder auch bei dir, du bist ja im Wachdienst, klar, dass du eine Schusswaffe, musst du so eine Schusswaffe tragen, aber das ist die Ausnahmesituation. Ja, jetzt wird jemand überfallen, von einer Gruppe junger Männer aus der Event- und Partyszene wahrscheinlich. Was soll ich tun? Ich stehe da, habe keine Waffe. Die sind vielleicht mit Messern, manchmal mit Macheten bewaffnet oder was auch immer. Gehe ich da jetzt hin? Ja, da bin ich selber verloren. In diesem Fall rufe ich die Polizei an. Wenn es sich dabei allerdings um Familienangehörige oder um jemand handeln würde, dem er sonst in irgendeiner Weise nahesteht, ja, müsste ich wohl doch eingreifen, auch wenn ich keine realistische Chance hatte, die Oberhand zu behalten. Ihr seht, man muss in Sekundenbruchteilen in einer solchen Situation entscheiden, was ist zu tun. Eine weitere Überlegung dazu ist auch, dass wenn jemand in solch eine Not gerät, ich mit 80%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen muss, dass es sich bei dem Opfer um jemand handelt, der genau die Parteien gewählt hat, die für bestimmte Zustände in unserem Land die Verantwortung tragen. Letzten Endes haben wir bekommen, was wir bei den Wahlen selbst bestellt haben. Edmund Stoiber, der frühere CSU-Ministerpräsident, sagte, die dümmsten Kälber wählen sich ihre Schlechter selbst. Dafür ist er hart kritisiert worden. Ich bin der Meinung, dass er recht hat. Ob mir allerdings in einer entsprechenden Situation, von der ich mir nicht wünsche, dass ich in sie hineingerate, solche Überlegungen durch den Kopf gehen würden, das sei einmal dahingestellt. Übrigens stimmt hier noch die aktuelle Rechtslage unserer Gesetzgebung mit der Bibel überein, dass in einer Notwehrsituation Gewalt in einem angemessenen Maß angewendet werden darf. Das stimmt mit der gültigen Rechtsprechung in unserem Land nach wie vor überein. Aber auch hier muss man wieder weiterdenken. Das eine steht auf dem Papier, das andere ist die Realität. Bei einer Verhandlung vor einem deutschen Strafgericht würde ich mich als Deutscher jedoch nicht darauf verlassen, dass tatsächlich Recht gesprochen würde. Wenn selbst Spitzenpolitiker geltende Gesetze völlig straffrei übertreten können, kann ich keinesfalls sicher sein, dass jede Richterin oder Richter sich an geltendes Recht mir gegenüber verhalten würde, als altem weißen Mann. Doch jemand, der in Not gerät, zu helfen, wenn mir dies möglich ist, ist trotzdem ein biblisches Gebot, an das ich auch gebunden wäre, wenn der Staat mich dafür bestrafen würde. Das wollte ich noch zu Pazifismus sagen. Jetzt vielleicht noch einige Gedanken zum eigentlichen Thema dieses dritten Teils der Kurzpredigtreihe. Die Obrigkeit. Wer ist eigentlich die Obrigkeit? Da müssen wir mal ein bisschen genauer hinschauen. Gottes Wort sagt in 1. Petrus 2, 13 und 14, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Genau wie in Römer 13, was wir hier schon betrachtet haben, haben wir auch hier wieder in Petrus die Betonung, grundsätzlich ist jeder Mensch, selbstverständlich auch jeder Gläubige, der Obrigkeit seines jeweiligen Landes untergeordnet. Eine Obrigkeit ist dazu da, und das fügt Petrus hier gleich an, um das Gute zu tun, zum Lob derer, die Gutes tun, aber auch zur Bestrafung der Übeltäter. Das ist grundsätzlich der Sinn einer Obrigkeit, um Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wir haben das hier schon betrachtet, wenn die Obrigkeit umgekehrt sich verhält, das Böse belohnt und das Gute bestraft, dann bin ich als Christ vor ganz anderen Herausforderungen. Aber grundsätzlich, in allem, was die Obrigkeit an Gutem anordnet, bin ich verpflichtet, der Obrigkeit untertan zu sein. Und die Bibel entscheidet, die biblische Ethik, was gut ist und was böse ist. Und deswegen bin ich als Christ der christlichen Ethik, dem Wort Gottes, mehr verpflichtet als den Gesetzen der Obrigkeit. Aber wo alles übereinstimmt, wo die Obrigkeit Gutes anordnet, bin ich verpflichtet, selbstverständlich, dem untertan zu sein. Sei es ein einfacher Beamter im Rathaus, der die Ausweise ausgibt oder so, muss ich mich unterordnen, muss mich an diese Gesetze halten. Ein Polizist, der mich anhält und irgendwas kontrollieren will, bin ich verpflichtet, Folge zu leisten. Im Rahmen seiner Befugnis darf er natürlich nur Anordnungen an mich ergehen lassen, aber ich bin verpflichtet, mich dem unterzuordnen. Das griechische Wort für Ordnung, Kitisei, ist die Anordnung, das Recht. An dieses Recht sind wir als Christen selbstverständlich gebunden, denn alle staatliche Obrigkeit ist von Gott gegeben. Petrus schränkt dann ein, was die Obrigkeit zu tun hat, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Dem Chaos und dem Bösen zu wehren, das ist die gottgegebene Aufgabe der Obrigkeit. In dieser Aufgabe hat der Christ die Obrigkeit und das Recht zu achten. Dazu hat die Obrigkeit auch das Schwert, also um Recht auch mit Gewalt notfalls durchsetzen zu können. So betont es auch Römer 13 hier in Übereinstimmung mit Petrus. Jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, denn manchmal ist es auch ein bisschen komplizierter, so in diesem Fall. Wer ist eigentlich die Obrigkeit? Die meisten Menschen antworten auf diese Frage, ohne viel nachzudenken. Ja, die Regierung natürlich. Nun, diese Antwort ist keinesfalls falsch. Sie ist aber auch nicht vollständig richtig. Klar, die Regierung ist die Obrigkeit. Die Regierung ist zumindest in unserem Land dafür gewählt, um Gesetze zu erlassen und diese auch durchsetzen zu können. Die Obrigkeit ist die Regierung. Aber zumindest was die Bundesrepublik Deutschland betrifft, ist diese Antwort nicht vollständig richtig. Wenn das Neue Testament die Obrigkeit mit dem König gleichsetzt, wie hier Petrus, dann gilt nicht einfach für alle Zeiten, Obrigkeit ist die jeweilige Regierung. Erst das im jeweiligen Staatswesen geltende Recht sagt uns, wer konkret die Obrigkeit ist. Denn die Regierungen, selbst Könige und Kaiser, stehen normalerweise nicht über dem Recht, sondern darunter. Wo sie sich über das Recht erheben, sind sie Willkürherrscher. Das gibt es leider auch zur Genüge auf der Welt. In unserem Land ist es aber zumindest laut Grundgesetz doch noch ein wenig anders geregelt. Und das gilt ganz speziell gerade für demokratische Staatssysteme. Wenn sich Politiker, gar noch Kanzler oder Kanzlerinnen, über geltendes Recht hinwegsetzen, dann müssten sie eigentlich vor einem Gericht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn sie dennoch das Gesetz übertreten können, ohne dass das juristische Folgen für sie hat, dann funktioniert das demokratische Staatssystem nicht mehr. Dann nennt man das im politischen Sprachgebrauch eine Machtergreifung und es wächst eine Diktatur heran. Habe ich nicht erfunden, hat es alles schon gegeben, auch in unserem Land und vielfach in der Welt. So zum Beispiel geschehen in den 1930er Jahren in Deutschland. Man spricht ja bei Hitler von der Machtergreifung. Und in den Schulen wird gelehrt, am 30. Januar 1933, da waren Reichstagswahlen, hat Hitler die Macht ergriffen. Das ist falsch. Am 30. Januar 1933 wurde in einer demokratischen Wahl die NSDAP mit den meisten Stimmen in den Reichstag gewählt. Und Hitler wurde auf demokratischer Weise bei einer Abstimmung im Reichstag, die unter allen Parteimitgliedern des Reichstags, allen Abgeordneten durchgeführt wurde, zum Reichskanzler gewählt. Die Machtergreifung, die ist erst einige Zeit später geschehen, als er sich nämlich über die Reichsermächtigungsgesetze in undemokratischer Weise selbst dazu ermächtigt hat, die Macht zu ergreifen und hat geltendes Recht gebrochen. Das war die Machtergreifung. Warum wird das so, wie es geschichtlich korrekt nachgewiesen werden kann, was ich eben erzählt habe, nicht in den Schulen gelehrt? Warum wird gesagt, Hitler hat am 30. Januar 1933 die Macht ergriffen? Tatsächlich war es einige Zeit später. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ich vermute, es gibt keine Beweise dafür, ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass in unserem Land verschleiert werden soll, dass ein Kanzler demokratisch gewählt werden kann und kann dann innerhalb einer Legislaturperiode die Macht ergreifen mit Gesetzen, die gegen das Grundgesetz sind. Soll das verschleiert werden? Vielleicht ist es so. Okay, jetzt leben wir Gott sei Dank nicht in den 30er, 40er Jahren. Wir wissen ja, wohin das geführt hat, die Machtergreifung Hitlers. Jetzt leben wir in der Bundesrepublik Deutschland. Und hier ist die Obrigkeit jemand anderes als beispielsweise in Nordkorea oder in Saudi-Arabien. Hier ist nicht irgendein selbsternannter Herrscher das Maß aller Dinge, sondern das Grundgesetz. Mit ihm müssen alle weiteren Gesetze und Ordnungen übereinstimmen. Und das müssen wir als Christen wissen, wenn wir klären wollen, wer in unserem Land die Obrigkeit ist. Und so bestimmt es ganz klar das Grundgesetz in seinem zentralen Artikel, Artikel 20 Absatz 3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Und diese verfassungsmäßige Ordnung ist das Grundgesetz. Alle weiteren Gesetze stehen darunter. Meine Frau war gestern auf dem Markt und dann haben die Parteien auch noch so einen letzten Wahlkampf gemacht, einen Tag vor der Bundestagswahl. Und an einem Parteistand ist sie angesprochen worden, darf ich Ihnen ein Grundgesetz geben? Also Lilly war ganz angenehm überrascht, dass eine Partei ein Grundgesetz verteilt. Und als er nach Hause gekommen, guck mal, was ich hier habe, ich habe hier ein Grundgesetz bekommen an einem Parteistand. Und das war mal was ganz anderes als ein Luftballon oder ein Kuli oder ein Fähnchen oder sowas. Ja, alle Gesetze stehen unter dem Grundgesetz und jedes weitere Gesetz kann nur dann Gültigkeit erlangen, wenn es in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz ist. Das heißt, ein Gesetz könnte vom Bundestag theoretisch mit 100%iger Zustimmung beschlossen, vom Bundesrat bestätigt und vom Bundespräsidenten unterzeichnet sein. Wenn es mit dem Grundgesetz nicht übereinstimmen würde, dann wäre es ein illegales Gesetz. Es darf nach dem Grundgesetz keine Gesetze und Ordnungen geben, die diesem widersprechen. Bis vor zwei Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass einmal wegen Corona weite Teile des Grundgesetzes außer Kraft gesetzt würden und ein Großteil des Volkes das sogar noch befürwortet. Dazu ist ja eigentlich das Bundesverfassungsgericht da, um zu überprüfen, wenn ein Gesetz mit dem Grundgesetz nicht übereinstimmt. Dann müsste es eigentlich vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt werden. Soweit auf dem Papier. Wie so oft, die Realität sieht manchmal anders aus. Wir wissen nämlich, auch im Bundesverfassungsgericht sitzen nur Richter und Richterinnen, die aus der Politik für dieses Amt berufen werden. Da geht es nach Parteibuch. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Unter vier Augen könnte ich euch hier mehr erzählen. Ganz konkreten Beispielen. Aber laut unserer Staatsordnung, wie sie auf dem Papier steht, kann ein Gesetz, das nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmt, nicht gültig sein. Schon gar nicht wäre es legal, wenn ein Regierungschef oder Regierungschefin in einer Nacht- und Nebelaktion am Parlament vorbei eine Entscheidung trifft, die dem Gesetz widerspricht, selbst wenn sie in einem Einheitsparteienkartell dafür nicht kritisiert bzw. vor Gericht zur Verantwortung gezogen würde. Laut Grundgesetz ist das verfassungswidrig, auch dann, wenn es nicht geahndet wird, weil die kontrollierenden Organe nicht mehr funktionieren. Und deswegen muss man unterscheiden, was gegen geltendes Recht durchgesetzt wird und was geltendem Recht eben entspricht. Das können zwei komplett verschiedene Dinge sein. Selbst wenn Bundesverfassungsrichter berechtigte Einsprüche gegen solche Gesetze abweisen würden und damit ihr Amt missbrauchen, dann bliebe ein solches Gesetz rechtlich ungültig. Denn auch das Bundesverfassungsgericht steht unter dem Grundgesetz. Es darf es auslegen, aber nicht aufheben oder zumindest abschwächen. Das darf man auch nicht. Und deswegen steht nicht umsonst im Grundgesetz Artikel 20 Absatz 3: Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Das Grundgesetz stellt damit klar, dass alle vollziehende Gewalt, das sind alle Verwaltungen sowie Staatsanwaltschaften und Polizei und auch die Rechtsprechung, also auch die Gerichte, ebenfalls an das Grundgesetz gebunden sind. Diese rechtliche Obrigkeit, das Grundgesetz, regelt nun sehr eindeutig, wer die tatsächliche Obrigkeit in der Bundesrepublik Deutschland ist. Und jetzt höre man und staune, die Obrigkeit in der Bundesrepublik Deutschland ist nicht allein die Regierung, sondern wer? Das Volk. Das Volk. Wir sind das Volk, das darf ja nicht mehr gerufen werden. Wir hatten vor 30 Jahren auch mal eine Zeit im östlichen Teil Deutschlands. Da hat die Regierung sich auch sehr daran gestört, dass Menschen auf die Straße gegangen sind und haben gerufen, wir sind das Volk. Inzwischen hört man es auch nicht mehr gern von Regierungsseite. Aber das Volk, wir sind laut Grundgesetz die Obrigkeit. Nicht wir allein, sondern wir alle, das deutsche Volk in seiner Gesamtheit, ist Obrigkeit. Denn Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz sagt, alle Staatsgewalt geht von der Regierung aus, geht vom Volk aus. Nicht von der Regierung, nicht vom Bundesverfassungsgericht, nicht vom Bundespräsidenten, nicht von der Bundeswehr, nicht von der Kanzlerin. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Wohlgemerkt, alle. Nicht ein bisschen, nicht sehr viel, nicht fast alle, sondern ausnahmslos alle. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Unser gesamtes Staatswesen in Deutschland ist vom Grundsatz auf das Volk ausgerichtet. Ob wir das als Christen gut oder schlecht finden, spielt für das, worum es in dieser Predigtreihe geht, zunächst mal gar keine Rolle. Mir geht es heute vor allem darum, aufzuzeigen, wer in unserem Land die Obrigkeit ist. Wenn die Schrift sagt, wir müssen der Obrigkeit untertan sein, dann müssen wir auch wissen, wer in unserem Land die Obrigkeit ist. Selbstverständlich müssen Christen in unserem wie in jedem anderen Land der Obrigkeit nur bis dahin untertan sein, wo nicht von uns verlangt wird, dass wir gegen Gottes Gebote verstoßen. Dessen müssen sich Christen in jedem Land der Erde bewusst sein. Sie müssen aber auch wissen, wer in ihrem Land die Obrigkeit ist. Eine solche staatliche Ordnung wie in der BRD bezeichnet man als Volkssouveränität. Eine Volkssouveränität wird in Wikipedia folgendermaßen beschrieben. Das Prinzip der Volkssouveränität bestimmt das Volk zum souveränen Träger der Staatsgewalt. Die Verfassung als politisch-rechtliche Grundlage eines Staates beruht danach auf der verfassungsgegebenen Gewalt des Volkes. Nicht ein absoluter Monarch, sondern das Volk in seiner Gesamtheit steht einzig über der Verfassung. Wichtig an dieser Aussage ist, das Volk steht als verfassungsgebende Gewalt sogar noch über dem Grundgesetz. Einzig das Volk steht über dem Grundgesetz. Die Regierung und alle staatliche Gewalt dagegen stehen unter der Verfassung. Wir haben also eine ganz klare Hierarchie der Gewalt. Ganz oben steht das Volk, dann das Grundgesetz und darunter alle weitere staatliche Ordnung, die sich an die Gesetze zu halten hat. Dass dieses Volk, von dem im Grundgesetz die Rede ist, nur das deutsche Volk sein kann, daran lässt zum Beispiel Artikel 1 Grundgesetz keinen Zweifel. Dieser handelt vom Schutz der Menschenwürde und stellt dazu in Absatz 2 fest, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Komisch, dass schon seit einigen Jahren von Seiten vieler Politiker und Medien vom deutschen Volk nicht mehr gesprochen wird. Das heißt, die Menschen in unserem Land oder nur die Menschen. Ich habe schon so meiner Frau scherzhaft gesagt, es ist wieder die Rede von die Menschen. Oder wie es die Kanzlerin mal gesagt hat, die schon länger hier Lebenden. Das Wort deutsches Volk, das ist absolut tabu. Im Grundgesetz steht das aber so. Damit ist in unmissverständlicher Klarheit zum Ausdruck gebracht, um wen es im Grundgesetz geht, um das deutsche Volk. Übrigens im Reichstag ist das im Eingang ganz groß eingemeißelt, ne, dem deutschen Volk. Ich glaube, das Bild kommt noch. Wenn die Regierung also das Grundgesetz bricht, dann haben wir zwar eine Demokratie, aber eine solche Demokratie wie in der Deutschen Demokratischen Republik. Die DDR hatte ebenfalls eine gute Verfassung, aber die Regierung hat diese systematisch und unter Vorsatz gebrochen. Das heißt, wenn wir als Christen in diesem Land Anordnungen nicht befolgen oder zumindest kritisch sehen, die Gottes Geboten widersprechen, dann haben wir nicht nur die Bibel auf unserer Seite, sondern wenigstens in unserem Land auch noch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Denn das Grundgesetz ist noch auf der Grundlage christlicher Ethik verfasst worden und widerspricht an keiner Stelle den Ordnungen der Bibel. Das deutsche Volk beauftragt und berechtigt nun durch die Wahlen die von ihm gewählten Volksvertreter, damit diese stellvertretend für das Volk die obrigkeitliche Aufgabe wahrnehmen. Die Parlamentarier, das Kabinett, die Regierung, die Kanzlerin werden laut unserer Staatsordnung vom Volk beauftragt, nach Recht und Gesetz zu agieren, zum Wohl des deutschen Volkes, wie es in der Eidesformel heißt und auch als Inschrift groß über dem Eingang des Reichstages in Stein gemeißelt ist. Die eigentliche Obrigkeit in unserem Land bleibt aber zu jedem Zeitpunkt das deutsche Volk. Alle anderen handeln nur in Legitimation durch das Volk. Und deshalb sind die Abgeordneten in den Landtagen wie im Bundestag nicht Interessenvertreter ihrer Parteien oder von Wirtschaftsverbänden, von Lobbyistengruppen oder ausländischer Interessen oder von irgendwelchen superreichen Leuten, die mit dem Geld nicht wissen, was sie machen sollen und nun politisch Einfluss nehmen wollen. Wer Namen hören will unter vier Augen, aber ihr könnt es euch auch so denken. Nein, sie sind Volksvertreter. Zumindest sollten sie das sein. Ich weiß ja auch, wie es in der Realität aussieht. Aber ich sage jetzt eigentlich mal, wie es sein sollte laut Grundgesetz. Und deshalb dürfte auch der sogenannte Fraktionszwang wesensmäßig grundgesetzwidrig sein. Artikel 38 Absatz 2 Grundgesetz sagt über die Bundestagsabgeordneten, sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Wenn hier festgestellt wird, sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden, dann dürfte der Fraktionszwang, der ja gang und gäbe ist, genau solch eine Weisung sein, die hier ausdrücklich im Grundgesetz untersagt ist. Das Gewissen der Abgeordneten ist natürlich kein freischwebendes Gewissen, sondern auch an dem Wohl des Volkes verpflichtetes Gewissen. Allein von daher schon widerspricht es dem Wesen einer Demokratie, wenn eine Regierungschefin sich in eine demokratisch durchgeführte, verfassungskonforme und abgeschlossene Ministerpräsidentenwahl eines Bundeslandes einschaltet, öffentlich im Fernsehen erklärt, eine solche Wahl sei unverzeihlich und müsse rückgängig gemacht werden. Da müssten normalerweise bei allen Abgeordneten, egal von welcher Partei, die Alarmglocken läuten, sowie beim Bundesverfassungsgericht, beim Verfassungsschutz und letztendlich bei allen Demokraten müssten sämtliche Alarmglocken schrillen. Denn ein solcher Vorgang ist eigentlich nur in Scheindemokratien, wie beispielsweise in der DDR, in der früheren DDR, üblich. Auch bei bibeltreuen Christen sollten die Alarmglocken schrillen, denn die Erfahrung aus der Vergangenheit unseres Landes zeigt, sobald in einer aufkommenden Diktatur die Opposition, die Dissidenten, die politisch Andersdenkenden mundtot gemacht sind, kommen die bibeltreuen Christen an die Reihe. Von daher sollten wir nicht allzu voreilig sagen, ach, als Christ interessiere ich mich nicht für Politik, das ist mir alles egal, ich gehe ja sowieso nicht wählen. Es könnte schneller, als wir denken, kommen, dass uns das sehr, sehr unmittelbar angehen wird. Während der Demokratie schläft, der wird in der Diktatur aufwachen. Meiner Meinung nach sind wir schon in einer Zeit, wo uns das sehr, sehr angeht und wo der Staat ganz massiv in die Religionsfreiheit eingreift und ganz strenge Vorschriften macht, wie Gemeinde sich zu versammeln hat. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben, wie in den letzten anderthalb Jahren. Und von daher sage nicht gleichgültig, was haben all diese rechtlichen Betrachtungen mit uns als Christen zu tun? Sie haben extrem viel mit uns zu tun. Wenn Gott uns ans Recht bindet, die Obrigkeit, die in unserem Land gilt, dann müssen wir das Recht kennen, um uns recht zu verhalten. Denn die Bibel bindet uns an das geltende Recht, soweit dieses nicht im Widerspruch zum Wort Gottes steht.